Ja, Bernd hat sich ja schon ein bisschen geoutet vorhin als Optimist. Wie ist es bei Ihnen? Würden Sie sich eher als Optimist oder eher als Pessimist bezeichnen? Ich weiß es gar nicht so richtig. Das kommt immer drauf an bei mir, von Fall zu Fall. Worum geht es eigentlich in dieser Fastenwoche? Geht es darum, wirklich, dass wir jetzt lernen, optimistisch zu sein, dass wir den Pessimismus ablegen? Und stattdessen alle als Optimisten durch die Gegend laufen? Ich denke, das ist nicht das Ziel dieser Fastenzeit. Was Pessimismus und Optimismus bedeutet, kann man auch sehr gut an der Geschichte, und das ist ja nun mal sehr akut, mit dem Coronavirus sehen. Da gibt es die Pessimisten, die Hamsterkäufe machen, die sich unbedingt jetzt sofort Mundschutz zulegen, die in Panik geraten. Und dann gibt es die Optimisten, so ein bisschen die extremste Form, die dann auch sagen, ach, es hätte noch immer Judi Jange, ne? Wie der Kölner sagt. Ach was, das wird sich alles verlaufen. Die machen da so einen Wirbel drum, so alles Quatsch. Und interessant ist immer, dass dann bei so einer Geschichte es plötzlich ganz, ganz viele Experten gibt. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? An den Stammtischen, im Friseursalon, überall sind Experten, Virologen, Lungenfachärzte. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele davon haben. Finde ich faszinierend. Und jeder meint, er kann sagen, was jetzt eigentlich wird. Und dazwischen sind die wirklichen Experten, die sich damit beschäftigen, im Grunde genommen zu Zeit, Tag und Nacht, um eine Lösung zu finden. Und die Aufgabe haben, und diese Aufgabe ist unendlich schwer, die Bevölkerung wachsam zu halten und sie zu schützen und gleichzeitig Panik zu vermeiden. Und ich denke, es ist an der Zeit für diese Experten, Gott zu danken, dass sie da sind und dass sie diese Arbeit machen und für sie zu beten. Ja, das Coronavirus, Pessimismus, Optimismus oder dazwischen der Realismus. Es gibt eine Kuriosität im Blick auf das Thema heute, denn das Thema heute, hat Bernd ja schon gesagt, heißt Sorget nicht. Als mein Mann mir diese Predigt, ich hätte jetzt bald gesagt, zugeschustert hat, nein, er hat mich höflich gefragt, ob ich diese Predigt vielleicht übernehmen würde, weil er ja mit dem XXL-Kreis auf dem Willow-Creek-Kongress beziehungsweise bei der Übertragung war in Gummersbach, die dann nach anderthalb Tagen abgebrochen werden musste. Als mein Mann mich gefragt hat, ob ich über dieses Thema predigen will, da habe ich gedacht, meinst du das ernst? Ich habe es ihm auch, glaube ich, gesagt. Wissen Sie warum? Ich bin nämlich geradezu eine Expertin im Blick auf Sorgen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Ich kenne das unglaublich gut. Ich werde nachts wach und plötzlich ist sie da. Eine Sorge, ein Gedanke. Und da bin ich mit der Lösung beschäftigt. Und das Verrückte ist, dass direkt danach schon wieder die nächste Sorge kommt. Und dann geht diese Gedankenspule immer weiter und ich werde immer wacher. Und ich kann nicht mehr schlafen. Vielleicht kennen Sie das auch. Aber ich kann Sie beruhigen. Es gibt eine Lösung. Diese Lösung zeigt sich in diesem Sorgensäckchen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das kann man besorgen. Das kommt oder soll aus Guatemala stammen. Und zwar sind in diesem Sorgensäckchen so kleine Püppchen. Sorgenpüppchen. Und es das heißt, so erzählt man sich in Guatemala, dass die Kinder sich jeweils ein Püppchen aus dem Sack nehmen und eine Sorge auf dieses Püppchen übertragen. Dann wird das Püppchen unter das Kopfkissen gelegt. Also es dürfen bis zu 4 Sorgen sein, mehr darf es nicht sein, da sind nur 4 drin. Und dann wird es unter das Kopfkissen gelegt und am nächsten Morgen haben die Puppen, die Püppchen, die Sorgen übernommen. Ja, ob das wirklich hilft, ich weiß es nicht. Ich selbst hatte sogar mal eine Sorgendose, wo ich dann aufgeschrieben habe, meine Sorgen, meine Gebetsanliegen. Und dann habe ich sie Gott übergeben und habe danach einmal nachgeguckt. Und es war tatsächlich so, Gott hat viele Sorgen, die ich hatte, wunderbar gelöst. Und manches hat sich einfach in Luft aufgelöst. Aber manches hat sich nicht gelöst. Es war immer noch da. Und wenn wir heute den Psalm gehört haben, den Psalm 91, dann wirft er schon Fragen auf, oder? Ist das denn so, dass Menschen, die Gott lieben, nicht betroffen werden, nicht krank werden? Dass kein Unheil sie treffen kann? Ist das denn so? Erleben wir das nicht anders? Erleben wir nicht auch, dass Christen leiden, dass Christen krank werden, dass sie nicht mehr weiter wissen? Vielleicht können wir uns mit dem Bibeltext, den wir heute haben, dieser Sache und dieser Problematik ein bisschen nähern. Aus Lukas 12, Vers 22 bis 28. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Körper ist mehr als Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer oder Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit fertigbringt, warum macht ihr euch Sorgen um all die anderen Dinge? Seht euch die Blumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön. Und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Wird er sich dann nicht viel mehr um euch kümmern? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Wenn wir in diesen Text hineinschauen, da steckt unglaublich viel Wertvolles drin. Der hat eine unglaubliche Tiefe. Und zuerst fällt mir bei diesem Text auf, es ist ja ein Text aus der Bergpredigt, von der wir viel gehört haben. Jesus, der Bergprediger, sagt das zu seinen Jüngern vor den Ohren der anderen Menschen, die dabei waren, der Öffentlichkeit. Was mir auffällt an diesem Text ist, dass Jesus zunächst mal sagt: Darum sage ich euch, darum. Und da müssen wir sehen, was ist vorausgegangen. Vorausgegangen ist die Geschichte von dem reichen Kornbauern. Der reiche Kornbauer, der genau wie ich nachts damit beschäftigt war mit seinen Sorgen, aber der hatte andere Sorgen als ich. Der hatte nämlich die Sorgen, dass er mit all dem Reichtum, mit all dem Korn gar nicht mehr wusste, wohin. Und dann den Entschluss fasste: Ich muss größere Scheunen bauen, damit ich das alles unterbringen kann. Das war sein Problem, das waren seine Sorgen. Und dann heißt es in dem Text: Gott sprach zu ihm, heute noch wirst du sterben. Und was nützt dir das jetzt alles bitte? Was bringt es? Dein Leben mit Gott, das ist viel, viel wichtiger als der ganze Reichtum, den du hast. Und jetzt sagt Jesus: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Das zeigt dieser ganze Text. Und wenn wir dieses Wort, was vorhin Bernd vorgelesen hat, was als Überschrift quasi steht für dieses Fasten, für diese Fastenwochen, dann ist es nicht Optimismus, sondern Zuversicht. Und in diesem Wort Zuversicht steckt das Wort Sicht. Und genau das ist, was Jesus hier tut. Er will unsere Sicht erweitern. Er will unseren Blick auf etwas anderes richten. Weg von dem Alltäglichen, weg von dem Kleinen, weg von dem Begrenzten, was wir für so wichtig halten, hin zu Gottes Dimension, zu Gottes Reich. Und dann bringt er Beispiele an aus der Natur. Da sind zunächst die Raben. Seht euch die Raben an. Also ich muss sagen, wenn ich an Raben denke, ich finde sie schön übrigens, ich mag sie auch, aber so ein bisschen bin ich ihnen auch böse, denn es hat damit zu tun, dass ein Rabe mir mal einen Kugelschreiber geklaut hat. Das war während eines Zelturlaubs, und ich hatte so einen glitzernden Kugelschreiber und dann kam ein Rabe und war der weg. Raben klauen. Aber Raben säen nicht. Sie legen sich keine Vorräte an, auch wenn sie Kugelschreiber klauen. Man fragt sich auch, was will ein Rabe mit einem Kugelschreiber? Die Raben waren auch nicht beliebt. Raben waren keine Tiere, die man irgendwie verehrte. Und Gott, das finde ich immer so klasse an Gott, dass er dann so dieses Beispiel gerade bringt und er sagt, schaut euch doch die Raben an. Sie strengen sich nicht an, sie sorgen nicht fürs Leben, sie haben keine Vorräte, aber Gott versorgt sie. Und dann kommen die Blumen. Und eigentlich sind hier die Lilien angesprochen. In dieser Übersetzung nach der Basisbibel, die ich gelesen habe, da ist von Wiesenblumen die Rede. Und das auch mit Recht, weil es ein bisschen in unsere Zeit übertragen ist. Wenn wir an Lilien denken, dann denken wir an Zuchtblumen, an schöne Lilien in der Vase oder im Garten. Aber Lilien, das waren Blumen, die hatten eine unglaubliche Schönheit und Herrlichkeit und sie hatten eine starke Symbolkraft im Orient. Aber ihre Lebensdauer war unendlich begrenzt. Sie konnten im Nu von jetzt auf gleich vertrocknen. Und dann waren sie nichts weiter als Gras. Und dann wurden sie mit dem Gras verbrannt von den armen Leuten, die sich anderes Heizmaterial nicht leisten konnten. Und wenn sie kochten oder backten, dann nahmen sie dieses Gras und darunter waren die Lilien. Also eine ganz kurze Lebensdauer. Und trotzdem waren sie so ausgestattet mit so einer unglaublichen Schönheit und für so kurze Zeit, dass man es verglich mit Salomo. Selbst Salomo war nicht so schön gekleidet wie diese Lilien. Und ich finde das so fantastisch, weil Jesus mit diesem Beispiel einen Blick in das Herz Gottes zeigt. Er zeigt den Charakter Gottes, das Wesen Gottes. Schaut doch mal, wie verschwenderisch ist Gott. Wie verschwenderisch, dass er nicht nach dem Nutzen fragt, warum soll ich da so viel investieren in die Lilien, die sind ja eh ganz schnell wieder vertrocknet. Nein, er investiert sich da rein. Gott hat nicht diese Frage nach Nutzen, nach Effektivität. Was wird es bringen? Lohnt es sich? Sondern Gott beschenkt. Gott steckt alles hinein mit unglaublich viel Liebe in seine Schöpfung. Und dann kommt Jesus mit diesem Vergleich und sagt, schaut doch mal, wenn dieser Gott so ist, wie viel mehr seid ihr wert in seinen Augen? Meint ihr nicht, dass er auch alles investiert in dich, in dein Leben? Meinst du, du bist das nicht wert? Das ist dieser Vergleich. Gott investiert alles. Und Jesus sagt hier, vertraut. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Und damit sagt er nicht, und das ist der große Unterschied, er sagt nicht, ihr habt zu wenig Vertrauen, dass alles gut wird. Ihr müsst viel mehr vertrauen, dass doch letztlich euch gar nichts passieren kann. Oder ihr müsst viel mehr vertrauen, ja, ebenso nach dem Motto, letztlich wird es alles gut gehen. Nein, Jesus sagt das nicht, sondern Jesus deutet auf eine ganz andere Dimension. Er deutet auf Gott, auf den Schöpfer aller Dinge. Und er sagt, schaut ihn an. Schaut, wie er handelt, was er tut. Und das wird eure Sicht verändern. Und in dem Sinne braucht ihr keine Angst zu haben. In dem Sinne seid ihr sicher. Wir haben 1983, der Sigi hat das auch schon ein paar Mal erzählt, ja noch in Griesheim gewohnt. Zu unserer Bibelschulzeit, Ausbildung. Und da hatten wir eine ganz herrliche, ich sage immer, es war eine wunderbare Wohnung, 2,5 Zimmer Wohnung. Sehr, sehr klein. Alles mit alten Möbeln. die wir irgendwie geerbt hatten. Oder ich glaube, wir hatten auch noch ein bisschen was vom Flohmarkt dabei. Aber es war eine schöne Wohnung. Und ich bin an einem Abend, daran erinnere ich mich noch sehr gut, ich hatte gerade geputzt, es war alles schön sauber. Und ich bin durch diese Wohnung gegangen, man hatte ja nicht viel zu gehen bei 2,5 Zimmern, aber ich habe dann alles angeguckt und habe immer gesagt, boah, wie schön. Und dann habe ich Gott gedankt, habe gedacht, ich danke dir für diese tolle Wohnung, die so gemütlich ist, zwar alt und so, aber unglaublich gemütlich. Wunderschön, danke. Ich weiß noch, dass ich da überflutet wurde, geradezu von einem Gefühl der Dankbarkeit. Einen Tag später, ist diese Wohnung komplett verbrannt. Es war nichts mehr da. Hätte ich vielleicht nicht danken sollen. Ne? Aber was interessant ist, dass gerade diese Tatsache, dass ich einen Tag vorher noch sehr dafür gedankt hatte und diese Wohnung quasi als Geschenk aus Gottes Hand genommen hatte, hat mich durchgetragen, hat mir geholfen, mit dem Verlust klarzukommen. Es hört sich vielleicht paradox an. Aber ich glaube, dass das genau mit dieser anderen Sicht zu tun hat. Die Zeit danach, die war nicht leicht. Wir waren nicht auf Rosen gebettet. Wir haben viel Hilfe erfahren von Menschen. Gottes Hilfe, menschliche Hilfe. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir sagen würden, ja, die war wichtig für uns, aber ich möchte es nicht nochmal erleben. Und trotzdem, das genau hat vielleicht etwas mit dieser anderen Sicht zu tun. Nämlich im tiefsten Innern zu begreifen, dass alles das, was wir haben, unser Leben, unser Sein, Geschenk ist. Und dass es jederzeit zu Ende sein kann. Und da ist das Wichtige, wenn wir in diesen Text hineinschauen, dass Gott gerade auch in diesem Text, in dem, was Jesus sagt, das dürfen wir niemals vergessen. Als Jesus in diese Welt kam und Mensch wurde, in unser Kleines, in unsere Zeit hineinkam, da hat er die Ewigkeit mitgebracht. Er hat die Ewigkeit mitgebracht. Und wir dürfen diese ewige Dimension schnuppern, auch wenn wir sie noch nicht wirklich erleben, aber schnuppern dürfen wir sie. Und das ist das Besondere. Und ich glaube, dass unser Problem oft ist, dass wir uns an Machbarkeit gewöhnt haben und unsere Verwundbarkeit vergessen. Auch im Blick auf Coronavirus und die ganzen Katastrophen, die in unserer Welt sind. Wir haben uns an Machbarkeit gewöhnt und wir vergessen, dass wir verwundbar sind, dass unsere Systeme verwundbar sind, unser ganzer Globus verwundbar ist. Und wir haben auch ein Stück weit vergessen, dass unser Leben endlich ist. Wir leben da nicht mit. Der Tod ist irgendwo ausgeklammert. Und dieser Blick in die Ewigkeit, in das Zeitlose, in das, was Gott mitgebracht hat, der ist entscheidend. Und nochmal zu diesem Pessimismus und Optimismus. Stellen Sie sich das mal vor wie eine Linie mit zwei Polen. Da ist der Pessimismus und da ist der Optimismus. Da ist das, es wird alles ganz schlimm enden. Und da ist das, es wird doch noch gut gehen. Und dazwischen vielleicht der Realismus, der versucht, das alles ein bisschen auf die Waage zu halten, auszugleichen. Und dann kommt Gott, dann kommt Jesus mit seinem Wort. Und Jesus befindet sich nicht auf dieser Linie, sondern Jesus bringt eine ganz andere Dimension hinein. Einen anderen Punkt. Er sagt, und das ist im Text ganz deutlich, nein, ihr Lieben, ihr habt es nicht im Griff. Ihr habt gar nichts im Griff. Ihr könnt euer Leben nicht verlängern. Ihr könnt auch eure Körpergröße nicht verlängern, denn das steckt auch noch in dem Wort. Es kann sowohl Lebensende als auch Körper, Leben länger als auch Körperlänge bedeuten. Ihr könnt es nicht. Ihr habt überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Das ist das eine, diese Dimension Gottes. Und dann ist aber das, was er sagt. Und der Schöpfer kommt und er sorgt für euch. Er hat euch nicht versprochen, dass ihr ein tolles, langes Leben führt. Er hat euch nicht versprochen, dass ihr reich werdet. Er hat euch nicht versprochen, dass ihr so und so oft irgendwo toll Urlaub machen könnt. Er hat euch auch nicht versprochen, dass ihr nie krank werdet. Aber was er verspricht, ich werde dich nie, nie, niemals auch nur eine Sekunde allein lassen, im Stich lassen. Ich stehe zu dir, egal was passiert. Ich halte dich. Du bist in mir geborgen. Und ich habe eine Zukunft für dich. Ich gehe mit dir bis ans Ende. Und dieses Ende ist der Anfang. Das ist sein Versprechen. Und das bedeutet, ausatmen, durchatmen. Das bedeutet, nicht Optimismus, sondern Zuversicht. Wir dürfen Zuversicht haben, eine andere Sicht bekommen und diesem Gott vertrauen. Als ich heute Morgen meinen Rundgang mit meinem Hund machte, da war der Himmel sehr, sehr dunkel. Und er wurde immer dunkler. Und ich hatte so gar keine Lust, ich hatte keinen Schirm dabei, ich hatte gar keine Lust, jetzt noch kurz vor dem Gottesdienst wieder klatschnass zu werden. Das war mir gerade noch gestern passiert. Und auf einmal, deswegen guckte ich immer ein bisschen ängstlich nach diesem Dunkel, je näher das kam. Und auf einmal sah ich einen Regenbogen. Es war nur so ein ganz kleines Stück. Kam ganz kurz, wupp, war wieder weg. Habe ich gesagt, danke, danke Gott, danke Jesus. Denn das war es genau das, was passiert. Und was wir immer wieder sehen dürfen. Ein Stückchen auf einmal von der Ewigkeit Gottes. Da zeigt es sich. Und dann sehen wir es plötzlich nicht mehr. Aber es ist da. Und ich wünsche mir viele Augenblicke am Tag, in dem ich wahrnehme etwas von dieser Größe Gottes und ihm deshalb vertrauen kann.